Ich sage auch herzlich willkommen zur Gemeinde der offenen Tür. Schön, euch hier zu sehen. Und ich möchte zwei Menschen auch auf besondere Weise herzlich willkommen heißen. Wir gehen zurück 25, 30 Jahre und heute Morgen sind sie hier aufgetaucht. Und ich will einfach Erwin und Wally herzlich willkommen sagen. Steh kurz auf, Erwin und Wally. Ihr kennt die Geschichte. Ja, das ist... Die haben eine wichtige Rolle in unserem Leben gespielt, wo wir damals im Reisedienst waren. Und die leben immer noch in Hessen-Gegend. Und wir haben immer in Hessen-Gegend Langgöns Gottesdiensten abgehalten. Und durch ihren Dienst sind Hunderte von Menschen zum Glauben gekommen. Zu einer Zeit, wo wir durch den Dienst Tausende von Menschen gesehen haben, die zu Jesus kamen. Und Erwin und Wally waren ein Teil davon. Und wir hatten eine Adressenliste von über 5000 Menschen, mit denen wir regelmäßig Kontakt hatten, viele aus der Hessen-Gegend. Und dann leider durch nicht so schöne Umstände war diesen Dienst von uns quasi weggerissen. Aber das war sehr schwer. Das war in der Zeit, wo Gloria und ich wenigstens waren bereit, unseren Dienst aufzugeben. Aber wir haben es nicht. Und aus diesen Ursprüngen, wovon ihr ein Teil gewesen seid und andere, ist diese Gemeinde gegründet worden. Es blieb ein Kern übrig dort, aus dem, was damals war. Und schau mal, wie es gewachsen ist. Und wo wir nicht den Kontakt hatten mit lieben Freunden wie Erwin und Wally und vielen anderen, wussten wir, die Menschen haben Jesus Christus aufgenommen. Die haben nicht mich aufgenommen. Es ging nicht darum, dass sie in meiner Nähe blieben, sondern Gott wohnte in ihnen. Und immer wieder, überall, wie heute Morgen, tauchen Leute auf. Und die sind in einer guten Gemeinde. Sie gehen den Weg mit Jesus. Das Leben, was damals vor 30 Jahren gepflanzt wurde, war echtes Leben. Und es lebt heute noch. Und deshalb so schön, euch hier zu sehen. Ihr habt Freunde mitgebracht, auch aus der Hessen-Gegend. Wir heißen euch auch herzlich willkommen und dass Gott euch auch heute hier segnen wird. Leib Christi ist was Gewaltiges, nicht wahr? Es ist sein Leib, seine Gemeinde. Und wir haben das Vorrecht, daran ein Teil zu sein. Ich will ein Wort kurz sagen. Camp 4 fängt in circa einer Woche an. Ja, wer geht mit? Camp 4, im Alter von 14 bis 21, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, als Pastor dieser Gemeinde muss ich sagen, dass solche Freizeiten sind lebensverändernde Erlebnisse. Wenn ich die Zeugnisse höre, was diese Freizeiten tun im Leben von Menschen, geh hin, wenn du es irgendwie noch schaffen kannst, melde dich am Infotisch, sind Flyers dort und wenn du Leute kennst, Menschen kennst in diesem Alter, und besonders wenn sie Jesus noch nicht kennen, zwing sie mitzukommen. Überzeug sie, sie müssen mit. Es wird eine Zeit, die sie nie vergessen werden und wird ihr Leben wirklich verändern. This camp has changed my life. So heißt es auf den Flyers und der Werbung. So, wo wollen wir hin heute? Wir haben, wo sind meine Spielzeuge? Ein Thema ausgesucht, eine Predigreihe hier, es heißt Expand, erweitere dich. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, auch wenn die Werbung sagt, ich will so bleiben, wie ich bin. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, oder? Wer will bleiben, so wie er ist? Zweideutige Frage hier, ja, Trickfrage dort. Nein, ich will wachsen. Ich will, dass mein Einfluss sich erweitert. Ich will, dass Gott mich mehr und mehr einsetzen kann. Wir haben nicht mehr viel Zeit auf dieser Erde, wenn man die Umgebung um sich heranschaut. Immer wieder sagt Gloria zu mir, Jesus muss bald kommen, schau mal die Weltsituation an. Und was tun wir in der Zwischenzeit? Gott will uns einsetzen und ich will meinen Einfluss expandieren. Ich will eingesetzt werden. Und ich will heute über das Josef-Prinzip sprechen. Was ist das Josef-Prinzip? Ihr kennt Josef aus dem Alten Testament. Er hatte diese wunderschöne Jacke, was sein Vater Jakob ihm gemacht hat. Seine Brüder haben ihn gehasst. Die haben ihn in einen Brunnen reingeworfen, verkauft an Geschäftsleute, die mit ihren Kamelen nach Ägypten gingen. Und dort ist er in Potiphars Haus als Sklave, Diener, Junge, groß geworden, Gefängnis geworfen, wieder aufgestanden, bis er zum Gouverneur des Land Ägypten geworden ist. So, das ist die Geschichte. Amen, wir können heimgehen. Aber was hat Josefs Leben mit expandieren? Ich will nicht so bleiben, wie ich bin, zu tun. Es gibt Menschen, die, viele Menschen, die unsere Welt verändert haben. Wenn man nur ein bisschen Zeit überlegt und denkt, wow, das sind viele, viele Menschen. Ich habe gegoogelt, und du kannst heutzutage alles googeln, bedeutende Menschen in unserer Welt. Tausende von Seiten kamen hoch. Eine Liste, die 100 bedeutungsvollsten Menschen in den letzten Jahrhundert. Da waren 100 Namen. Und da waren allerhand Namen. Ich habe nur ein paar rausgepickt. Nicht, dass die die wichtigsten waren, aber Menschen wie Nelson Mandela, Martin Luther King, Winston Churchill, Albert Einstein, Galileo. Und da waren Musiker, da war Beethoven, Mozart, Handel, Wagner. Und vor ein paar Wochen habe ich erzählt von Teenagers, 15 Jahre alt, die was entdeckt haben, Ideen hatten, innovative Gedanken. Und im Bereich Medizin war eins und eins war Musik mit Medizin. Und diese 15-Jährigen haben was in Bewegung gebracht, was die Medizin völlig verändert hat in einem bestimmten Bereich. Menschen verändern unsere Welt. Und dann denkt man an anderen Menschen wie, ja, ich sag Steve Jobs. Wer hat ein Gerät in seiner Tasche, was wegen Steve Jobs funktioniert hier? Viele haben das hier. Und es hat unsere Welt verändert. Es hat unser Leben verändert. Eine Person, der gebraucht werden kann. Kann Gott mich gebrauchen? Und du denkst, ja, ich werde nie ein großer, bedeutender Mensch sein. Viele von diesen Menschen haben dasselbe gedacht. Kann Gott mich gebrauchen? Kann ich meinen Einfluss so weit expandieren, dass ich einen großen Unterschied mache? Du vielleicht nicht, aber Gott kann. Und das Leben Josefs zeigt uns, wie, wenn wir gewisse Prinzipien einsetzen, unseren Einfluss erweitern können. Nicht damit ich der Große bin. Größe ist nicht etwas, wonach du streben sollst, sondern eine Beziehung zu Gott. Danach sollst du streben. Und er kann dich groß machen. Wenn du danach strebst, meistens endet es in einer Bauchlandung. Aber Josefs Leben zeigt uns einige dieser Prinzipien. Und ein Prinzip ist, ich war so begeistert über Josefs Leben, ich sagte, ich muss eine Serie über Josef predigen. Aber wir nehmen sein ganzes Leben hier in den einen Predigt, okay, unter die Lupe und werden einiges hier lernen. Aber eins ist klar, du bist für einen Zweck geboren, auch wenn du es noch nicht weißt. Und du siehst den Plan nicht. Aber Gott sieht es von Anfang an. Der Psalmist David hat gesagt, dass bevor ich geboren wurde, wo ich noch im Mutterleib war, hat Gott all meine Tage gesehen. Und er sieht deine Tage. Er sieht, was du heute noch entscheiden wirst. Er sieht, was du morgen entscheiden wirst, wovon du keine Ahnung hast. Er sieht das. Er will dich einsetzen. Viele kommen in diesen Plan hinein, weil sie Gottes Weg folgen. Viele kommen nicht in den Plan. Sie gehen ihren eigenen Weg. Und sie werden nie das erreichen und nie erfüllt werden, wie man erfüllt werden kann. Sie gehen ihren eigenen Weg. Josefs Zuhause war nicht ideal. Und du denkst vielleicht, oh ja, schau mal, meine Erziehung, meine Eltern, Scheidungskind bin ich oder bin in schlechte Verhältnisse groß geworden. Gib deine Erziehung oder deine Eltern oder deine Vergangenheit nicht die Schuld für die Situation, in der du dich findest. Vielleicht bist du von einem anderen Land. Josef war auch ein Ausländer. Es steht hier in Jeremia. 1. Mose, wo kam Jeremia raus? 1. Mose 37, Vers 1. Jakob, der Vater von Josef, aber wohnte im Lande, man nennt es Israel, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war im Lande Kanaan. Sein Vater war Fremdling. Abraham war Fremdling. Isaac war Fremdling. Die waren alle Ausländer. Und Gott kann Ausländer benutzen. Stammbaum Jesus. Das sind zwei Prostituierte. Was? Ja, Gott kann jeden Mensch brauchen, der bereit ist, sein Leben ihm zu geben. Es war nicht ideal. Sein Vater hat ihn geliebt. Vers 3, Kapitel 37, Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen und in anderen Übersetzungen ein Gewand von vielen Farben. Das hat besondere Bedeutung, wenn man die Kleidungs, wie sie sich gekleidet haben, ein bisschen näher studiert. Aber ich weiß, wo ich das immer wieder lese, Jakob, war das richtig, einen Sohn als Lieblingssohn zu haben? Und wenn man das macht in seiner Familie, und man kann diskutieren, Jakob war nicht ein vollkommener Mensch. Persönlich, ich meine, er hat einen Fehler gemacht in seinem Erziehungsplan, weil es hat Spannung verursacht in der Familie. Er kam zu seinen Brüdern und seine Brüder haben ihn gehasst. Vers 4. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redete kein freundliches Wort mehr mit ihm. Es war vielleicht nicht die bestfunktionierende Familie, was es geben könnte. Dysfunctional, sagt man heute. Funktioniert so nicht so, wie es funktionieren sollte. Und so ist Josef in dieser Familie groß geworden. Natürlich, er war der Lieblingssohn, das ist eine schöne Position zu haben, aber bringt mit sich Herausforderungen. Wenn deine anderen Brüder dich alle hassen, die reden kein freundliches Wort mit dir, vielleicht kommst du auch von einer Situation. Vielleicht ist es ein bisschen anders. Vielleicht ist es, dass deine Eltern dich hassen und du hast deine Eltern. Das ist schade, das ist traurig. Gott kann dich immer noch bringen. Er möchte, dass es auch in Ordnung gebracht wird. Er will, dass Familienharmonie haben. Und er möchte dich einsetzen, auch in deine Familie Menschen zusammenzubringen, die eventuell auseinandergerissen worden waren. Gott hat einen Plan für dich. Ist nicht immer angenehm. Aber er hat einen großartigen Plan. Es wurde schlimmer. Josef hatte einen Traum. Und in dem Traum deutet es auf dem, dass die Brüder und seine Eltern, beide, werden eines Tages sich hinknien vor Josef und ihm anbeten und ihm dienen. Ja, der kleine Knirps, der jüngste Bruder, der kommt und er sagt es zu all seinen älteren Brüdern, eines Tages werdet ihr, Gott hat mir gesagt, ihr werdet euch vorknien vor mir und mir dienen. Und die waren schon verärgert, weil er der Lieblingssohn war und er war ein bisschen frecher Gör, wenn er immer mit den Brüdern gesprochen hat. Und dann kommt er mit so einem Traum. Das kochte in ihm, das kochte in ihnen. Die waren wütend auf ihm. Und du sagst, ja, meine Familie ist auch nicht das Beste, meine Herkunft. Ja, ich schaue andere Menschen an. Pastor Al hat wahrscheinlich die beste Familie, was es je geben könnte. Christlichen Elternhaus, von klein auf in einer Gemeinde großgezogen. Meine Eltern liebten Gott, Glorias Eltern. Und in unsere Generationen davor, Christen, Pastoren. Ja, wir sind gesegnet und wir haben Gnade gehabt. Aber Gott kann jeden Mensch gebrauchen. Deine Vergangenheit, lass deine Vergangenheit deine Zukunft nicht bestimmen. Das Einzige, hör diesen Satz gut an, das Einzige, was du von deiner Vergangenheit ändern kannst, du kannst was ändern, das Einzige, was du verändern kannst von deiner Vergangenheit, ist, wie du erlaubst, es dir zu beeinflussen. Das kannst du ändern. Das Einzige, was du von deiner Vergangenheit ändern kannst, ist, wie du erlaubst, es dir zu beeinflussen. Und so seine Brüder hatten einen Plan. So ein dämonisches, teuflisches, schreckliches Plan. Wir bringen ihn um, dann ist das Problem gelöst. So denkt unsere Welt. Ich denke immer, wenn ich die Nachrichten schaue, ich sehe den im Nahen Ost diesen Kampf, ich sehe in Ukraine und so weiter, hol größere Waffen, meine Waffen sind größer wie deine Waffen, ich knall lauter als deins knallt und so weiter. Ich denke zurück, ich habe es Gloria erzählt vor kurz, wo ich, das war vor der 5. Klasse, in Grundschule, und hinter unserem Haus war eine Kiesstraße. Wir hatten immer vorne die geteerte Straße, hinter dem Haus eine Kiesstraße und dann die anderen. Und oft habe ich gesehen und ab und zu mal teilgenommen, wo wir Streit hatten mit den Nachbarskindern und was tut man? Man geht in die Kiesstraße und man wirft Steine gegeneinander. Ich habe es einmal getan. Ich habe keine Ahnung. Bitte? Vorsicht. Sünde, hat sie gesagt hier. Ja? Und was wir heute sehen in den Nachrichten, ist das irgendwie anders? Hat die Welt sich verändert? Nichts anderes, wie Kinder die Steine gegeneinander schmeißen. Und ich hole größeren Stein als dein Stein. Und dann hole ich dir einen großen Gummischlauch und irgendwie werde ich einen Stein an dich schleudern dann. Ja? Und so, wir werden raffiniert, nur mit unseren Waffen, aber dem Menschenherz bleibt dasselbe. Und Gott kann Herzen verändern, nur wie Gott es allein tun kann, wenn wir bereit sind zu erlauben, dass wir von Gott gebraucht werden können. Lass deine Vergangenheit, deine Zukunft nicht beeinflussen. Die Waffen, wie heißt der Mann? Josef? Die warfen ihn im Brunnen. Die wollten ihn umbringen. Ältester Sohn sagt, nein, wir werfen ihn in diese trockene Brunnen hier. Und er hatte gedacht, irgendwie kann ich ihn noch retten. Nimm jetzt einen Schritt zurück. Halt den Platz dort. Josef ist im Brunnen. Von Anfang an, erste Seite der Bibel, Gott hat gesagt, ich will den Mensch segnen. Bevollmächtigen, über den Umständen, über alles, was ihm begegnet, zu herrschen. Ich will den Mensch bewahren, ich will ihn schützen, ich will ihn führen. Der Segen. Satan hat es gestohlen, aber der Segen wurde Noah wiedergegeben, Abraham wiedergegeben. Und mit Abraham wurde ein Bund abgeschlossen, um abzusichern, dass diesen Segen weitergeführt werden könnte. Und im ganzen ersten Buch Mose, eigentlich alle fünf Bücher Mose, hörst du immer wieder von Segen und Bund. Die Verheißungen Gottes. Segen und Bund. Gott sagt, ich will mich verpflichten, mein Volk, meine Familie, Israel, ich will mich verpflichten, sie zu segnen. Ich bin ein guter Gott. Lerne mein Herz kennen. Lerne den Plan für dein Leben kennen. Verheißungen, Bund und Segen. Das ist Gott. Er ist ein guter Gott. Er will dich einsetzen, egal woher du gekommen bist. Und dann, wo Ruben, der Älteste, der Josef bewahren wollte, kurz weg war, haben die Brüder Josef aus der Brunnen geholt, als sie gesehen haben, Karawan von Kamele, unterwegs nach Ägypten vorbeikamen. Hey, wir verkaufen ihn. Müssen wir ihn nicht umbringen? Wir nehmen seine Jacke und wir dunkeln es in einen Schaf, den wir schlachten, in sein Blut und bringen es zu seinem Vater Jakob und sagen, ist das die Jacke von deinem Sohn Josef? Wahrscheinlich hat ein Tier ihm aufgefressen. Und damit ist das Problem gelöst. Und so haben sie ihn verkauft. Ging nach Ägypten. Es gab eine Zeit in Ägypten, wo Segen doch kam. Wenn ihr die Geschichte kennt, ihr könnt euch daran erinnern. Israel lebte nach dem Bund. Israel, Jakob, der Vater, lebte nach dem Bund. Er kannte den Bund. Für Jakob war Josef gestorben. Aber der Bund funktionierte trotzdem. Diesen Schutz, diese Bewahrung, der Segen funktioniert trotzdem. Weil Gott es ausgesprochen hat und sich verpflichtet hat. Und so ging Josef nach Ägypten. Scheinbar, kannst du dir vorstellen, er war 17 Jahre alt, als das geschehen ist. Aus seiner Familie, aus seinem Land weggerissen. Eine absolut unsichere Zukunft. Wo ist Gott? Mein Vater hat mir die Lehre von Gott beigebracht. Wir haben uns an den Bund gehalten. Wir haben zusammen Opfer gebracht. Wir waren Gott treu in unserer Familie. Und hier bin ich unterwegs auf einen Kamel nach Ägypten, ein fremdes Land. Gott, ich verstehe das nicht. Ich begreife es nicht. Und wir befinden uns oft in Situationen, wo wir nicht verstehen können, nicht begreifen können. Gott, warum? Wieso? In dem Augenblick sei vorsichtig, dass du Gott nicht in Frage stellst, dass du seine Verheißungen nicht in Frage stellst, sein Wort nicht in Frage stellst. Weil an dem Tag, wo Josef, junger Teenager, den Traum hatte über seinen Brüdern und seinen Eltern, die ihm eines Tages anbeten werden, hat Gott seinen Plan für Josef schon in Bewegung gesetzt. Aber Josef hat keine Ahnung davon. Gott sagt, ich habe einen großartigen Plan für dich, Josef. Ja, wie sieht's aus? Ein Tag nach dem anderen. Und ich bin sicher, mit dieser stinkenden Kamele, mit dem er laufen sollte, in der Hitze und der Trockenheit und so weiter, dass Gedanken durch seinen Kopf gegangen sind. Gott, was für einen Plan hast du für mein Leben? Jetzt haben meine Brüder einen Strich durch deinen Plan gezogen, Gott, oder? Was wirst du jetzt machen mit meinem Leben? Allerhand Gedanken sicherlich in seinen Kopf gegangen. Aber Gott sagt, spann dich, Josef. Ich bin nicht frustriert wegen das, was deine Brüder getan haben. Denkst du, dass das mich durcheinander bringt? Glaubst du, dass ich mit Händeringen sage, oh, was werden wir tun? Absolut nicht. Mein Plan für dein Leben wird vollendet, wenn du dich an meine Verheißungen hältst, du bleibst in meiner Nähe, egal was dir geschieht. Und unsere Emotionen kommen immer hier herein und versuchen uns abzulenken. Und da müssen wir so vorsichtig sein. Josef wurde erfolgreich in Ägypten. Kapitel 39, wir überspringen hier ein bisschen die Verse 2 und 3. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Wer hat ihm Erfolg gegeben? Der Herr, weil Josef sein Teil tat. Er blieb Gott treu. Gott half ihm, dass alles, was er tat, hat ihm gelingt, was immer, während er im Hause seines ägyptischen Herrn arbeitete. Jetzt merkt diese Reihenfolge. Potiphar merkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Hat Josef gewartet, bis Potiphar besonders lieb zu ihm war, bevor er sich benommen hat? Nein. Josef tat einfach, was richtig war, egal wie die Situation war. Ich weiß nicht, wie die Situation war in den ersten Jahren im Hause Potiphar als Sklavenjunge, ob er ihm gemein zu ihm war, aber nach und nach merkt man, wo Potiphar, zwar sein Oberst, hat gemerkt, da ist was bei diesem Junge. Der Segen, was Gott verheißen hat an Adam, an Abraham, an Noah, an Isaac und Jakob, war am Wirken. Immer noch wirksam. Der Segen hat Josef vom Tod bewahrt von seinen gemeinen Brüdern. Der Segen ruhte auf ihm. Bleib in der Nähe von der Segen. Bleib in der Nähe von Gottes Verheißungen, dass er dich bewahren kann, dass du unter dem Schutz bleibst. Gottes Plan. Immer noch ein Schritt nach dem anderen. Stelle niemals Gottes Verheißungen in Frage. Er kann, was du nicht tun kannst. Und hier sehen wir das Josef-Prinzip, wenn du sagst, ja, was ist das Josua-Prinzip? Wir sehen gleich in dem nächsten Vers, dass Potiphar war gesegnet um Josefs Willen. War Potiphar ein Christ? Nein. War Potiphar ein gottesfürchtiger Mensch? Nein, sie haben den Sonnengott angebetet. Sie haben Götzen angebetet. Aber das ist Gnade. Wegen einem Junge, ein Teenager, Josef, der sich an die Verheißungen Gottes hielt. Und er blieb treu, Gott treu. Wegen das wurde der Ort, wo Josef arbeitete, gesegnet. Der Segen expandiert. Wir können einen gewaltigen Einfluss haben auf allerhand Menschen. Gott kann dich dorthin senden, in einem Ort, wo du sagst, ja, warum muss ich diese Arbeit machen? Diese Arbeit stinkt. Ich mag meinen Chef nicht, ich mag die Mitarbeiter nicht. Du bist Licht. Ich habe dich dorthin gesandt, weil sonst niemand dort ist, der Licht da reinbringen kann. Ich habe einen Plan. Ja, es stinkt mir. Okay, du kannst deinen eigenen Weg gehen. Hier lesen wir es, Kapitel 39, Vers 5. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alles seine Güter gesetzt hatte, Josef ist gestiegen, Beförderungen, segnete der Herr das Haus des Ägyptes um Josefs Willen. Alles, was Josef tat, gedeihte. Es hat ihm gelungen. Es gelingte ihm. Alles, was er berührte, hatte Erfolg. Und alles, was in seiner Nähe war, wurde gesegnet. Können wir das von uns selbst sagen? Überall, wo ich hingehe, da ist Segen. Menschen freuen sich, wenn ich komme. Oh nein, hier kommt der alte Christ wieder. Oder, da kommt der Herr. Wenn er kommt, da ist Freude. Da sind wir glücklich. Weil der Segen auf uns ruht. Gottes Hand und seine Verheißungen sind wirksam in unserem Leben. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld, wegen einem Teenager, der sich an Gottes Wort hielt. Auch wo er wirklich ein Ausländer war, von seiner Familie weggerissen, unfair, unschuldig, der Herr verursachte den Erfolg. Beförderungen kamen. Und Josef hat wahrscheinlich gedacht, endlich bin ich in die Bestimmung gekommen, wofür ich geschaffen worden bin. Jetzt sehe ich den Plan Gottes. Er hat mich hierher gebracht, um Potiphar zu segnen. Aber warum Potiphar? Hat vielleicht nicht alles begriffen. Aber er hat gesehen, Gott hat einen Plan. Er hat ihn nicht vergessen. Gott kennt seine Adresse, er kennt deine E-Mail-Adresse, er kennt deine Twitter-Adresse. Er weiß, wo du bist, auch wenn du denkst, deine Situation ist nicht sehr schön. Aber meistens, wie oft die Situation, nach einem Sieg kommt eine Niederlage. Oft. Sei vorsichtig, wenn du einen Sieg hast. Weil wir entspannen uns. Oh, jetzt geht mir alles gut. Jetzt bin ich on top of the world und wir segeln und jetzt ist es keine Probleme mehr. Und wir lassen nach in unserer Aufmerksamkeit. Und wir sind nicht so aufmerksam. Wir sehen unseren Feind nicht mehr. Und er versteckt sich hinter unserem Erfolg. Sei aufmerksam. Es sind allerhand Geschichten im Alten Testament, wo man Beispiele hier nehmen könnte. Potiphas Frau, sie war gelangweilt, sie hatte Geld, sie hatte nichts zu tun, nichts Sinnvolles. Und sowas hat sie versucht, der Hübsche, und er war ein hübscher junger Mann, der Josef, hat versucht, ihn zu verführen und ihn in ihrem Bett hineinzulocken. Und er sagt, nein, das könnte ich mein Herrn Potiphar nicht antun. Er hat mir alles überlassen, außer dich. Und er sagte, und ich könnte diese Sünde gegen Gott nicht tun. Da waren Prinzipien in Josef, da waren Werte in Josef. Und das ist das, wo in guten Zeiten, wir müssen Werte entwickeln. Und ich komme wieder zu dieser Lieblingsseite vom Gottesdienst hier, von dem Saal hier. Und ich liebe diese Gruppe hier. Jetzt ist die Zeit, Werte zu entwickeln. Und ihr seid daran. Vielleicht die Werte, die ihr von der Familie, ihr seid noch jung auch, ihr gehört dazu. Die Werte von euren Eltern durchzudenken, manche werfen sie ab, aber ihr müsst sie zu euren eigenen Werten machen. Wofür lebe ich? Was ist richtig? Warum tue ich Dinge? Warum sage ich Nein zu etwas? Und es muss wirklich fundiert sein in deinem Herzen und begründet werden, dass du weißt, warum du das tust. In guten Zeiten musst du das tun. In Zeiten, wo du die Gelegenheit hast, im Gottesdienst zu sitzen, zu hören, in Crunchtime, in der Jugend, in One, in all diese Gelegenheiten, denk diese Werte durch. Dass wenn wir in Zeiten kommen, wo wir geprüft werden, die Werte sind wie einen Anker und halten dich von Chaos und schlimme Situationen zurück und eine Niederlage. Und es kann dein Leben dir auch kosten, wenn du nicht diese guten Werte hast. Sie reißt seine Jacke von ihm, sie lügt über ihn, sie sagt, Potiphar, der hat versucht, mich zu verführen, und er landet im Gefängnis. Wow. Jetzt stell dir das mal vor. Als Sklave verkauft worden, tiefste Punkt in sein ganzes Leben bis zu dem Punkt nach Ägypten, fremden Land, fremde Sprache, fremdes Haus, fremde Sitten, keine Freunde, werde meine Familie nie wieder sehen. Aber da kommt ein Lichtpunkt und er wird wirklich zum Oberst im Hause Potiphar. Danke Gott. Und dann lügt diesen Weib. Und ich lande im Gefängnis, unschuldig. wo bist du? Gott, passt du nicht auf? Kennst du meine Situation nicht? Josef im Gefängnis. Weißt du, das war die Situation, wovon ich am Anfang gesprochen habe, wo wir in Reisedienst waren und der Dienst, den wir hatten, weggerissen wurde von uns. Es war ein Höhepunkt. Wir haben gesehen, es hätte viele Gemeinden stattfinden können. Jetzt, wenn wir daran denken, was da alles geschehen könnte, von England und Holland und Belgien und Deutschland, Schweiz, Frankreich. Und es waren so viele Möglichkeiten. Gott, warum? Wieso? Ich verstand die Welt nicht, verstand Gott nicht, aber wir hielten uns an seinem Wort. Und Josef behielt ein reines Herz Gott gegenüber. Das war das, was ihn gerettet hat. Er hatte Werte, er würde nicht sündigen, lieber ins Gefängnis gehen, als zu sündigen gegen sein Herr und gegen Gott. Und dann heißt es in Kapitel 39, er bekam beim Gefängnis Verwalter Gunst, weil er die richtige Einstellung behalten hat. Er war nicht bös gegen Gott, auch wenn er nicht alles verstand, aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Josef hat es nicht alles gesehen. Kapitel 39, Vers 23. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr im Gefängnis zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Was hat er gemerkt oder gesehen im Leben von Josef? Ein bitterer junger Mann? Nein. Da war kein Platz für Bitterkeit, wenn man sowas liest. Er sah, der Herr half ihm, Erfolg zu haben. Wenn du die Geschichte kennst, im Gefängnis wurden zwei von den Pharaos Diener, sein Mundschenk, der auf sein Trinken und Wein und war ein Butler, aufgepasst hat, und der Bäcker. Die hatten beide einen Traum, wussten nicht, was es heißt. Und der Herr gab die Deutung an Josef. Und dort im Gefängnis sagte er zu dem Mundschenk, in 3 Tagen wirst du deine Stelle wieder haben. Und der Bäcker sagte, oh, ich erzähle ihm meinen Traum auch. Das war vielleicht gut, dass ich das mitgehört habe. Und erzählt seinen Traum und Josef vom Herrn bekommt und in 3 Tagen wirst du erhängt. Oh, hätte ich lieber nicht fragen sollen, ja. Aber genau so wurde es. Und als der Mundschenk rausging und wurde wiederhergestellt, sagte er, denk an mich vor Pharao. Spreche ihm an wegen meiner Situation. Ich bin unschuldig, dass er mich hier rausholt. Nächsten Kapitel heißt es, 2 Jahre später. Du weißt, wie es ist. Solange es mir gut geht, ist mir alles anders egal. Dann hat Pharao einen Traum. Und er hat einen interessanten Traum. 7 gesunde Kühe sind aus dem Fluss gekommen und dahinter denen 7 magere Kühe fraßen die fette Kühe auf. Das ist ein Traum, das ist ein Albtraum. Ja? Dann hat er einen zweiten Traum. 7 volle Ähren Getreide wuchsen auf und dann kamen 7 verkümmerte Ähren und sie verschluckten die schöne Ähren. Was hat das zu bedeuten? Keiner von den weisen Männern von König, von Pharao könnte es deuten. Dann der Mundschenk. Träume, Deutungen. Da war dieser hebräische Junge. Er war vielleicht 25 Jahre alt zu dieser Zeit, oder ich weiß nicht, etwa in dem Dreh. Der hat mir einen Traum gedeutet. Hol ihn, sagte Pharao. Und so wie die Geschichte ihr kennt, hat Gott die Deutung ihm gegeben. Es werden 7 Jahre fruchtbare Ernte und dann kommen 7 Jahre Hungersnot. Bereite Ägypten vor. Die Geschichte kurz zu machen, der König sagt, wir brauchen einen Mann mit dem Geist Gottes in ihm. Josef, du bist der Mann. In einem Tag vom Gefängnis zum zweitwichtigsten Mensch in ganz Ägypten. Stell dir mal vor, der mächtige Land Ägypten und es war eine Weltmacht. Und niemand war über Josua außer Pharao. Er war der Chef, Prime Minister, was du nennen willst, über Ägypten, um das Land vorzubereiten für die 7 Jahre Hungersnot, die kommen werden. Und Gott gab ihm den Plan. Ein Fünftel von der ganzen Ernte wurde weggelegt und dann kamen die 7 Jahre Hungersnot und Ägypten war reich. Und die kamen von allen Ländern in der Welt und suchten nach etwas zum Essen. Und Ägypten hat es an denen verkaufen können. Und dann, so wie die Geschichte weitergeht, ist eine gewaltige Geschichte von Versöhnung, Vergebung und Gnade. Hier findet Josua seine Bestimmung. Josef, Dankeschön. Josef findet seine Bestimmung nach 30 Jahren. Du kannst, er war 17 hier, er war 30, wo er diese Position als Zweitwichtigste im Land bekommen hat. 7 Jahre, fruchtbare Jahren. Und dann war er der Mann, der die Welt gerettet hat. 30 Jahre musste er warten. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Die Welt hat zu essen, die damalige Welt. Aber dann kommt dieser gewaltige, der Höhepunkt, wo Jakob schickt seine Söhne, geh nach Ägypten, da gibt es zu essen. Ich habe nicht Zeit, die Geschichte zu erzählen. Ich würde in Tränen wieder ausbrechen, wenn ich die Geschichte in Detail erzählen würde. Aber wie die Söhne kamen und standen vor Josef und Josef hat seine Brüder erkannt. Jetzt ist die Gelegenheit, Rache zu haben. Oh, eine goldene Gelegenheit, ja? Das würde viele Menschen sagen. Aber er war ein gottesfürchtiger Mensch. Josef hat Gottes Gnade erlebt, Gottes Segen erlebt, Gottes Bestimmung erlebt. Die Verheißungen hat Gott gehalten. Josef hat 2 Söhne bekommen. Er hat sie Namen gegeben. Eins heißt, Gott nahm mein Leiden weg. Im Land, wo ich gelitten habe. Der 2. Sohn, Gott machte mich fruchtbar. Den Namen bedeutete das. Hat Gott die Ehre dafür gegeben. Und die Vergangenheit wurde weggewischt. Es war eine gewaltige Geschichte. Wie durch die Begegnung Josef mit seinen Jüngern hat sie vergeben. Und er sagte, habe ich das hier? Nee, ihr müsst es selber lesen in Kapitel 45. Ich glaube, Vers 5, wo die Brüder endlich erkannt haben oder erfahren haben, dass das Josef war, hat Josef gesagt, ihr habt es für Böses gemeint. Gott hat mich nach Ägypten geschickt, um Leben zu retten. Die Familie von Josef zog nach Ägypten. Pharao gab sie das beste Land in ganz Ägypten. Was Gott nicht tun kann, zu Ausländern. Da war so ein Segen auf dem Leben Josef, seine ganze Familie, Jakob und seine ganze Familie, die Kinder und Vieh und all ihr Besitz, sagt Pharao, komm, ich schicke Wagen dorthin, dass die ganze Familie mit alles hier hinzieht und sie werden in das schönste Tal von Ägypten wohnen. Und wo der Hungersnot weiterging, waren nochmals noch 5 Jahre Hungersnot überall die ganze Welt. Das Volk Israel, eine große Familie nur zu der Zeit, war geborgen, gerettet. Viele Menschen sind gestorben. Aus dieser Familie kam Jesus. Denn der Feind, Satan, die Familie auslöschen hätte können, wäre Jesus nie geboren. Aber Josef, wegen Josef wurde Leben gerettet. Vor 30 Jahren sagt Gott, ich brauche einen Mann in Ägypten. Josef, deine Umstände sind nicht so rosig in der Familie, dysfunctional Familie. Ich brauche dich in Ägypten. Wie kriege ich dich in Ägypten? Es war vielleicht nicht der schönste Weg hin. Ich weiß, du hast böse Brüder, aber ich weiß, was sie tun werden. Mach mir nichts aus. Ich helfe dir durch. Gott hat ihm durch alles geholfen. Verkauft als Sklave, in den Brunnen geworfen. Er meinte, das war das Ende. Nach Ägypten, Potiphars Haus, ins Gefängnis geworfen. Gott sagt, pass mal auf, Träumereien. Du weißt nicht, was Gott vorhat mit diesen Begegnungen, wo du einen Träumer vor dir hast vielleicht, ja? Diese Spinne, die Träume. Gott sagt, hör gut zu. Tu, was ich dir sage. Und dann hat er davon vergessen, 2 Jahre lang im Gefängnis noch. Und Gott sagt, hab Geduld. Pharao muss noch träumen. Da kam der Tag, zu viel Pizza. Und dann hat er geträumt. Es musste erst eine Pizzeria aufgebaut werden neben Pharaos Palast. Und deshalb konnte er das Essen, zu viel Pizza, und dann konnte er den Traum haben. Ja? Es hat Zeit gedauert, bis alles am Platz war. Ich weiß nicht. Nein, ich weiß, es war nicht Pizza. Aber du weißt nicht, was Gott alles am Platz bringen muss, bevor er bereit ist. Und so wie am Schachbrett. Noch nicht. Hier ein Zug, dort ein Zug, mach du ein Zug. Ja, du hast einen Mann verloren da, aber mach nichts. Checkmate. Gott sagt, jetzt. Und sein Plan geht in Erfüllung. Solange wir uns am Gottes Wort halten, die richtigen Werte haben, Gott nicht in Frage stellen, nicht an ihm zweifeln, an ihm festhalten, egal wie die Situation aussieht. Er bringt dich am Ziel. Und das ist das Josus-Prinzip. Halte dich an die Verheißungen, alles, was du tust. Hör es gut zu, wird es dir gelingen, auch wenn im Augenblick es nicht so aussieht. Aber das Endergebnis, Gott hat das letzte Wort. Egal wie dein Leben aussieht, wir sind manchmal so kurzsichtig. Wir sehen nur den Augenblick in diesem Moment und wir spüren nur, wie es mir im Moment geht. Aber wir sehen nicht den Plan Gottes. Ist gut so. Halt seine Hand fest und er bringt dich durch. Ein Tag nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht brauchst du die Stärke, die Ermutigung in diesem Bereich. Wo du sagst, ich gehe zurück zu Gottes Wort. Ich werde noch besser zuhören. Ich werde mich noch mehr vertiefen. Nimm die Geschichte Josef in den nächsten Tag oder Tagen. Sinne darüber nach. 1. Mose Kapitel 37 fängt es an. Bis Ende 1. Mose. Lass es in deinem Herzen hineingehen. Lerne deinen Gott, deinen großartigen Gott kennen, der dich auch bewahren wird. Und wenn du hier bist vielleicht als Gast, vielleicht zum ersten Mal, oder vielleicht mehrmals bist du gekommen und du merkst, ja, du sprichst immer von dieses Jesus und dieses Jesus aufnehmen, was heißt das? Und bevor Gott dich all das geben kann, all das durch dich tun kann, was er will, brauchst du eine Beziehung zu Gott. Ich meine nicht Religion. Ich meine nicht eine Entscheidung, regelmäßig zur Kirche oder einer Gemeinde zu gehen. Damit hat es gar nichts zu tun. Sondern zu erkennen, von Anfang an wollte Gott jeden Mensch segnen. Steht in der ersten Seite. Ich segne dich, um zu herrschen. Aber das wurde abgebrochen durch die Sünde. Und in dem Augenblick, wo den ersten Mensch gesündigt hat, wurde innerlich der Mensch tot, Gott gegenüber, keine Beziehung. Und all diese Tausende von Jahren, der Mensch versucht, dieses wiederherzustellen, diese Beziehung zu Gott lebendig zu machen. Man geht zur Kirche, man wird als Baby getauft und man meint, das ist die Beziehung, hat die Beziehung wiederhergestellt. Man tut gute Werke, man gibt sein Geld an gute Zwecken. Das sind alles Dinge, die wir tun. Gott sagt, alles, was ihr tut, nutzt nichts gegen das Problem der Sünde. Und deshalb hat Gott gesagt, ich werde es tun. Und er nahm unsere Sünden, unseren Schuld und er hat es auf seinen eigenen Sohn geladen. Und sein Sohn wurde ans Kreuz genagelt und er starb und er ging in die Hölle für uns und hat den Schuld getilgt. Und Gott sagt, und weil Gott sagt, diesen Opfer reicht, Schuld für jeder zu tilgen, Jesus, kannst du aufstehen. Und der auferstandene Jesus, das leere Kreuz und das leere Grab, ist der Beweis dafür, der Weg ist frei zu Gott. Ich muss es nur annehmen. Ich muss es nur glauben. Und allein darum geht es. Wenn du hier bist und du sagst, ich will diese Beziehung, du hast nie die Entscheidung für Jesus getroffen, heute ist der Zeit, wo du das tun kannst. Ich will dir helfen. Ich möchte dir helfen, dein Glauben zum Ausdruck zu bringen, indem wir dich unterstützen in einem Gebet. Das Gebet rettet niemanden, sondern dein Glauben, was du zum Ausdruck bringst im Gebet. Ich bin ein Sünder. Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Ich setze mein Vertrauen auf dich und nehme dich auf. So in dem Dreh ist es. Jetzt schließ die Augen, jeder. Und du stehst vor Gott allein.